Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, heute mal wieder, wie so oft, eine Folge, auf die ich mich besonders freue. Ich weiß, dass ich das oft sage, aber es stimmt halt nun mal auch oft. Heute habe ich jemanden zu Gast, der ab und an hier schon mal zu Gast war. Das Unternehmen, was er repräsentiert, kennt ihr alle. Wenn mich einer fragen würde, so sag doch mal hier die Top 3 irgendwie in dem ganzen Jobboard-Bereich im weitesten Sinne. Es ist kein klassisches Jobboard, dann würde ich ja immer sagen, ja klar, StepStone, Indeed. Und dann würde ich aber auch HeyJobs sagen. So, und jetzt wisst ihr auch, wer da ist. Es ist nämlich der Co-Founder und CEO von HeyJobs, Marius Luther. Herzlich willkommen, Marius.
Hallo Gero und ganz vielen Dank für die Einladung.
Freut mich total. Ist schon länger her, dass wir gesprochen haben. Und der Markt hat sich natürlich total verändert. Ich glaube, wir haben so kurz nach Corona gesprochen, das letzte Mal. Seitdem ist einiges passiert. Viel Gutes. Also es gab die Jahre 2020 und 21 bis Ende Q1 eigentlich 22, wo man schon, also wie soll ich sagen, wenn man da in unserer Branche kein Geld verdient hat, dann hat man ein fundamentales Problem mit seinem Business Model, würde ich mal sagen. Dann kam der Ukraine-Krieg mit den nachgelagerten Konflikten. Wir sind gelandet in einer doch durchaus volatilen Wirtschaftssituation, wo Deutschland auch nicht unbedingt immer vorne mitspielt, wie jeder weiß. Und wir haben eine verrückte Marktsituation, finde ich. Denn anders als in den Krisen 2009, 2002, die ich auch schon miterlebt habe, in diesem Business stehen die Unternehmen ja gar nicht durchgängig auf der Bremse, sondern es wird rekrutiert, liegt natürlich an den hintergelagerten Faktoren, Demografie, Digitalisierung, vielleicht auch ein bisschen Wertewandel. Aber wie nimmst du die derzeitige Situation wahr, Marius, so seit, sagen wir mal, Ende Q1 22? Wie ist das für euch bei HeyJobs?
Ja, ich glaube, du hast ja völlig recht, dass sich der Recruiting-Markt so ein bisschen wellenartig bewegt, sage ich mal. Ja, ich glaube, zwischen 2010 und 20 bis Corona hatten wir eigentlich eine relativ stabilen Aufwindphase sozusagen. Jedes Jahr ein paar Prozent Markterweiterung. Dann kam mit Covid der Riesenschock. Da haben, glaube ich, viele einen großen Teil ihrer Umsätze von heute auf morgen verloren. Alle hatten Angst, haben aufgehört. Dann gab es so anderthalb Jahre Unsicherheit, bis eigentlich die Impfungen kamen gegen Corona und wieder ganz aktiv angefangen wurde zu hiren Mitte 21, wie du beschreibst. Und dann gab es ganz intensives Jahr sozusagen bis Mitte 22. Und seitdem ist die Wirtschaft wieder ein Tick vorsichtiger. Was ich aber finde, was man immer sich anschauen muss, ist ja, dass der Recruiting-Markt eigentlich zwei Seiten hat. Einmal die Nachfrage nach Arbeitskräften, die liegt wahrscheinlich 20% geringer, als sie auch schon mal war in dieser Hochzeit. Aber dann ist ja die Frage, was ist mit dem Angebot an Arbeitskräften? Und da sehen wir, dass das sehr unterschiedlich ist, je nach Jobgruppe. Also wir sehen weiterhin, dass Fachkräfte in gewissen Bereichen, im Handwerk, im Gesundheitswesen extrem gefragt sind und damit dort auch die Recruiting-Intensität und damit auch die Nachfrage so hoch ist wie nie zuvor. Aber dass es natürlich andere Bereiche gibt, wo eher Stellen abgebaut werden und dann auch eher viele Arbeitnehmer nach einem Job suchen und dort dann auch natürlich das Recruiting einfacher geworden ist. Das versuchen wir immer mit diesem Hey-Index abzubilden. Also zu sagen, wie viele Menschen suchen, wie viele offene Stellen gibt's und wie ist das Verhältnis? Und da sehen wir weiterhin Riesenunterschiede zwischen den Berufsgruppen.
Ja, das spiegelt sich auch in anderen Studien durchaus wieder, die es am Markt auch gibt. Aber hier an der Stelle ruhig eine Empfehlung. Ich werde ja dein Profil verlinken in den Shownotes. Leute, folgt dem Marius ruhig mal. Das ist interessant, nicht nur der Hey-Index, sondern du postest ja regelmäßig sozusagen deine Beobachtungen auf den Markt. Ich finde das immer sehr lesenswert. Also insofern dringende Folgeempfehlung an der Stelle
ein. Dankeschön, Gero. Gleichfalls, ich folge dir auch sehr gerne für alle Updates rund um HR-Tech.
Dankeschön. Ja, also insofern ein Markt, wo man als Player sagen kann, war mal einfacher, ist herausfordernd, aber ich glaube, ihr wächst halt immer noch, ne?
Genau, weil ich glaube, der deutsche Markt ist riesig und wie gesagt, es gibt genug Unternehmen, genug Berufsgruppen, wo weiterhin ein knapper Arbeitsmarkt ist und wo Unternehmen sagen, ich brauche eine Lösung, um an Talente zu kommen, die rar gesät sind. Und dafür hoffen wir, ist HeyJobs eine sehr, sehr gute Lösung. Und auf diese Kunden und auf diese Berufsgruppen versuchen wir uns dann auch zu fokussieren. Genau.
Jetzt ist dieser Podcast einer, wo viele Leute zuhören, die vermutlich HeyJobs kennen, ja, und das auch einordnen können, auch im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern, die ich eben schon genannt habe. Aber für diejenigen, die jetzt neu am Start sind, erklär doch bitte einmal, was ist das Besondere an HeyJobs und wie unterscheidet ihr euch, sagen wir mal, gegenüber den beiden großen Playern Indeed und StepStone? Weil ich kann mir vorstellen, dass die eine oder der andere jetzt hier zuhört und denkt, ja, ist wahrscheinlich das Gleiche, ist ja auch so ein Jobboard. Wenn man genauer guckt, ist es das nicht, ne? Also deswegen bitte einmal nochmal erklären.
Genau, also als wir angefangen haben vor, mittlerweile sind es 8 Jahre, da haben wir gesagt, es gibt gute Lösungen am Markt, um aktive Kandidaten zu gewinnen, namentlich die Jobboards, die damals auch schon etabliert waren. Aber es gibt eigentlich keine guten Lösungen, um, was wir passive Kandidaten nennen, zu gewinnen. Also wie finde ich eigentlich den oder die Elektrikerin oder den oder die Pflegekraft, die gar nicht aktiv auf Jobsuche ist, die ich aber trotzdem dringend brauche. Und dafür haben wir HeyJobs konzipiert. Zum einen zu sagen, wir versuchen für jeden Job unseres Kunden die perfekte Zielgruppe anzusprechen und zu erreichen, egal wo sich diese gerade aufhält. Wenn die auf einem Jobboard sucht, super, dann listen wir den Job da. Aber wenn die eben nicht auf einem Jobboard ist, dann versuchen wir sie auf Instagram zu erreichen, auf Facebook zu erreichen, mittlerweile auch auf TikTok zu erreichen. Das ist so der erste großer Unterschied ist, dass wir nicht nur unsere eigene Plattform haben, sondern sehr aktiv andere Marketingkanäle nutzen, um die Jobs unserer Kunden zu bewerben. Dann der zweite große Punkt war, dass wir gemerkt haben, naja, gerade diese passiven KandidatInnen, die haben natürlich keine Lust, durch einen ewig langen Bewerbungsprozess zu gehen. Wie kann ich das technisch gerade am Smartphone so einfach wie möglich machen? Inhaltlich sage ich immer so hart wie nötig. Also durchaus mit unserem Assessment zu schauen und abzufragen, hat die Person die richtigen Qualifikationen, hat die Person Lust, am Wochenende in Schichtarbeit zu arbeiten, hat die Person die richtigen Sprachfähigkeiten, aber das eben technisch sehr, sehr einfach zu machen, um da niemanden abzuschrecken, wie das zum Beispiel traditionelle Bewerbermanagementsysteme oft dann doch noch tun. Und seit 2020 kommt eigentlich die dritte richtige Innovation, nämlich, dass wir gesagt haben, Mensch, wir machen das für über 4.000 Kunden, für über 500.000 Jobs im Jahr. Können wir nicht diesen Menschen auch eine Lösung anbieten, diesen Jobsuchenden, mit der HeyJobs-Plattform langfristig ihre Karriere zu gestalten? Und da haben wir jetzt mittlerweile über 2.500.000 deutsche Fachkräfte, die sich bei HeyJobs registriert haben, die ein Profil haben. Und das ist mittlerweile unsere größte Quelle, wenn jetzt ein neuer Kunde kommt, zu sagen, wir schauen schon mal in unserer Datenbank, genau in der Stadt, genau in der Berufsgruppe, wen haben wir da und wer könnte darauf matchen sozusagen.
Super. Ist auch eine irre Entwicklung. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da hast du auch schon von diesem Datenpool berichtet, aber die Zahl war viel, viel, viel kleiner. Ist ganz spannend. Würdest du denn sagen, die sich bei euch registrieren, sind auch passive Kandidaten?
Ja, durchaus. Absolut. Also wir haben da ungefähr 50-50 passiv-aktiv. Und die registrieren sich auch, weil die ja sagen, selbst wenn ich nicht auf Jobsuche bin, wenn sich ein Job ergibt, der für mich plötzlich eine deutliche Verbesserung meines Lebens darstellt, weil er eben näher an meinem Zuhause ist oder weil er vielleicht besser bezahlt ist oder kompatiblere Arbeitszeiten hat, dann möchte ich darüber Bescheid wissen. Ich glaube, wir sind raus aus einem Markt, wo ein Arbeitnehmer sagt, ich bleibe mein ganzes Leben der klassische Siemensianer. Sondern die Menschen sind offen und vergleichen sich auch. Und gerade in einem Markt, wo auch die Lohnentwicklung war ja jetzt die letzten paar Jahre auch relativ dynamisch nach oben, das ist natürlich auch ein Umfeld, wo Leute dann sagen, ich schaue mich doch durchaus mal um, wenn diese Lohnentwicklung in meinem jetzigen Unternehmen nicht abgebildet wird.
Ja. Ja, spannend. Insofern, ich glaube das nämlich auch, dass es nach vorne raus wahrscheinlich durchaus viele Menschen gibt, die ja, immer mal gucken und offener sind. Ne? Da war Deutschland traditionell immer ein Land, was da sehr behäbig war, auch im Vergleich, sagen wir mal, zu anglophilen Ländern, wo dieser Wechsel halt viel normaler war. Aber ich habe auch den Eindruck, dass die Generationen, die nachkommen, da einfach ein bisschen fluider am Arbeitsmarkt unterwegs sind. Spannende Situation. Jetzt ist es so, ihr arbeitet ja dann direkt mit den Unternehmen zusammen. Ihr habt noch was anderes, da sprechen wir gleich noch drüber. Und ich kann mir vorstellen, dass aus eurer Perspektive ihr sozusagen eure Prozesse, wie du es gerade schon geschildert hast, absolut gestreamlined habt und möglichst einfach für die KandidatInnen gemacht habt. Aber es kommt ja irgendwann der Punkt, wo eine Übergabe stattfindet Richtung Unternehmen. Und da würde mich mal deine Einschätzung interessieren. Ich hab eine eigene Meinung dazu, aber mich interessiert ganz besonders deine Meinung. Können die Unternehmen denn da nicht noch besser werden? Weil ich glaube, dass bis zu dem Punkt der Übergabe, ihr wahrscheinlich sagt, ja, das läuft schon ziemlich gut. Aber dann, wie sieht es denn dann aus deiner Perspektive?
Ja, ich glaube, dann entscheidet sich das Spiel. Ja, also es ist so ein bisschen so, jetzt im Vertrieb würde man sagen, man übergibt Leads, aber ob du diese Leads zu einem erfolgreichen Verkaufsevent bringst oder in diesem Fall zu einer Anstellung, zu einem Arbeitsvertrag, das liegt in den Händen des Recruiting-Teams. Und ich glaube, da gibt es zwei große Themen. Das eine Thema ist sozusagen die Qualität des Recruiting-Teams, die Qualität der Prozesse, die Schnelligkeit der Prozesse. Also wie gut ist einfach das Recruiting-Team? Und wir sehen gerade das Thema Schnelligkeit. Ich weiß nicht, ob du das auch siehst in deinen Studien als ganz, ganz entscheidend. Absolut. Gerade bei Fachkräften und gewerblichem Personal geht es da um Tage, wenn nicht um Stunden. Und nach einer Woche zu sagen, ich erreiche den oder die Kandidatin nicht mehr, das bringt halt nichts. Ich weiß, warum man die nicht mehr erreicht, weil die haben schon einen Job gefunden und gehen nicht mehr ans Telefon. Ja? Das heißt, Schnelligkeit ganz entscheidend. Das andere Thema neben der Qualität des Recruiting-Teams ist die Qualität des Systems oder des Toolings dahinter. Da kommt das Thema Bewerbermanagementsystem rein, aber ich glaube, da kann man auch noch mit anderen technischen Lösungen, um das Interview zu vereinbaren, um das Assessment zu machen, um schnelles Feedback zu geben, aber vielleicht auch, um den Kandidaten heiß zu machen aufs Unternehmen, ganz viele Sachen lernen. Und ich versuche mir immer viel abzuschauen und unser Recruiting-Team aus dem Marketing- und Sales-Prozessen. Also da gibt es ja Tools wie zum Beispiel einen HubSpot im Marketing, und so solche ähnlichen Prozesse auch für Recruiting zu denken, ist, glaube ich, die Zukunft.
Absolut. Es sind auch Themen, wo ich mich wirklich viel mit beschäftige, auch jetzt nicht nur als Saatkorn-Blogger und Podcaster, sondern auch mit der Emrys-Family, mit den Unternehmen, die da dazugehören. Das sind genau die Punkte, worüber wir halt auch nachdenken. Okay, also liebe Unternehmen, liebe HRlerInnen, es ist schön, wenn ihr gute Plattformen nutzt, die euch BewerberInnen reinspülen, aber dann liegt es echt an euch, ne? Und da müsst ihr dann echt Gas geben. Anderes Thema, alter Dialog zwischen dir und mir, sozusagen die Kampagnenfähigkeit von Hey Jobs. Da habt ihr, glaube ich, was entwickelt. Erzähl doch mal.
Genau, zurückgehend in der Historie haben wir angefangen mit einem Produkt, das heißt Hey Jobs Hire, und das bedeutet letztlich, einen Job bei uns einzustellen, und für diesen spezifischen Job versuchen wir, die maximale Anzahl an einstellbaren KandidatInnen zu liefern. Das vielleicht nochmal zu unserer vorherigen Frage auch. Ich glaube, es gibt einen Riesenunterschied, auch ob ein Recruiting-Team einfach nur Bewerbungen bekommt oder Klicks oder irgendwas, oder wirklich einstellbare KandidatInnen, die aus unserer Sicht drei Kriterien erfüllen müssen. Die müssen interessiert sein am Job, die müssen qualifiziert sein für den Job und sie müssen erreichbar sein für den Recruiter. Dann sind sie für uns einstellbar und die versuchen wir zu liefern. Und das haben wir sozusagen Job für Job gemacht, immer sehr fokussiert, regional und auf die Berufsgruppe. Wir hatten aber auch schon relativ früh drei sehr, sehr große deutsche Unternehmen, die zu den 10 größten deutschen Arbeitgebern gehören, die gesagt haben, wir haben ja 1.000 Stellen oder 2.000 Stellen, wie können wir die denn mit Hey Jobs bewerben? Und dafür hatten wir schon lange eine Lösung, aber eben nur für diese drei Unternehmen, und haben gesagt, über die Zeit, es macht doch total Sinn, für ganz, ganz viele eher größere Firmen, größere Mittelständler oder Konzerne eine Lösung zu haben, HeyJobs zu nutzen für 30 Stellen und mehr in einer Kampagnenlogik, wo ich sage, hier sind meine 500 Stellen oder meine 100 Stellen in dieser Berufsgruppe, hier ist ein monatliches Budget und bitte bringt mir genauso einstellbare Kandidaten wie bei dem Einzeljob, aber eben für ein deutlich geringeres Budget pro Job. Und aber hoffentlich genauso erfolgreich. Und was wir da noch gesehen haben, ist, das Thema, was wir dann natürlich viel stärker machen können, ist das Thema Employer Branding. Also in dem Moment, wo ich nur einen Job eines Unternehmens habe, macht es eigentlich auch nur Sinn, diesen einen Job zu bewerben. In dem Moment, wo ich aber natürlich 1000 Job eines Unternehmens habe, macht es viel mehr Sinn zu sagen, ich schalte eine Kampagne, also auch wir auf Meta, auf Instagram, auf anderen Kanälen, die das Unternehmen als Ganzes und das Jobportfolio als Ganzes bewirbt. Und da hat man natürlich dann auch ziemlich starke Employer-Branding-Effekte, die uns unsere Kunden da jetzt immer widerspiegeln. Und dieses neue Produkt heißt Reach, HeyJobs Reach. Das ist ungefähr seit 9 Monaten live und das nutzen jetzt knapp 50 richtig große Unternehmen. Also sind wir von 3 auf 50 gegangen. Das ist ein cooles Wachstum und hoffen, dass das noch deutlich mehr in den nächsten Monaten und Jahren ausprobieren und lieben werden.
Spannend. Bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da hattest du gesagt, ihr strebt auch an, in andere Länder zu gehen. Und es gibt ja HeyJobs auch in einer englischen Version. Wie sieht es bei euch mit diesem Internationalisierungsthema aus? Wo steht ihr da?
Wir haben im März 2020, also ist jetzt 2 Jahre her, in Österreich ein Büro in Wien aufgemacht und den österreichischen Markt sozusagen auch begonnen. Und das hat super funktioniert, deutlich über unseren Erwartungen. Es gab da, hatte ich das Gefühl, ein Riesenverlangen von österreichischen Arbeitgebern nach neuen Lösungen im Markt. Die es davor gab es, glaube ich, 1, 2 traditionelle Lösungen, aber eben wenig Innovation. Und das hat uns sehr in die Hände gespielt. Wir haben uns danach aber dafür entschieden, uns auf diese beiden Märkte zu konzentrieren, also Deutschland und Österreich. Einfach, weil wir glauben, dass wir dort noch so viel Potenzial haben, aber auch, dass unser Produkt halt immer stärker wird, je mehr Unternehmen und Kandidaten das letztlich nutzen in einer spezifischen Stadt oder in einer spezifischen Jobgruppe. Das nennt man in der Tech-Welt Netzwerkeffekte, also dass ein Produkt stärker wird, je mehr Menschen es nutzen. Ein klassisches Beispiel ist Facebook oder Instagram. Wenn man das alleine nutzen würde, hätte das keinen Nutzen. Aber wenn es alle deine Freunde nutzen, dann hat es einen großen Nutzen. Und ähnlich ist es für Jobplattformen. Wenn ich alle Elektriker-Jobs und alle ElektrikerInnen in Berlin auf der Plattform habe, dann ist es für beide Seiten mit Abstand das beste Produkt.
Also auch wenn es gar nicht meine Rolle ist, dazu strategisch was zu sagen, aber ich halte das für total schlau, so voranzugehen. Ich werde immer skeptisch, ich habe ja ganz viel auch mit der HR-Startup-Szene so zu tun. Und wenn dann immer sofort die große Internationalisierungsstory kommt, dann kriege ich mal dicke Fragezeichen im Kopf, weil ehrlicherweise die Recruiting-Märkte ja immer noch ziemlich lokal funktionieren, auch an vielen Stellen.
Total. Total. Ich glaube, wenn ich eine Softwarelösung habe, also klassisch das Bewerbermanagementsystem, dann ist das nochmal was anderes, weil die Software könnte ich natürlich auch in Holland nutzen oder auch in Frankreich nutzen. Aber in dem Moment, wo ich einen sogenannten Marktplatz habe, also wo ich 2 Seiten habe, die sich finden müssen, ist das einfach ein sehr lokaler Markt.
Ja, jetzt kommen wir im März 2024 natürlich nicht um das Thema AI herum, zumal diese Woche auch der EU AI Act verabschiedet wurde. Ich weiß, dass ihr schon sehr lange mit AI agiert, sozusagen als selbstverständlicher Bestandteil eurer Tech Roadmap. Vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Wie guckt ihr auf den EU AI Act? Was macht ihr eigentlich bei HeyJobs selbst damit?
Ja, ich glaube, da gibt es jetzt auch quasi 2 Innovationswellen. Also seit dem Start haben wir das Thema maschinelles Lernen, Machine Learning, genutzt, um zu sagen, naja, wenn sich auf diesen 500 Jobs diese Art von Menschen beworben haben, dann wird auf dem 501. Job vielleicht diese Art von Mensch sich bewerben. Wie können wir den oder diejenige targetieren und ansprechen. Das war von Tag 1 an oder vielleicht nach einem halben Jahr Teil unserer DNA. und auch Teil unseres Wettbewerbsvorteils. Und der ist auch immer stärker geworden, weil je mehr Daten du hast und je öfter du das machst, desto besser wird da das Targeting. Und dann kam natürlich jetzt vor, wie lange ist das jetzt her? 1,5 Jahre ungefähr, durch OpenAI nochmal so quasi eine ganz neue Welle, die das ganz vielen Menschen vor Augen geführt hat und die da auch nochmal einfach technisch auf einem ganz anderen Niveau war. Und diese Technologie eignet sich ja jetzt für andere Themen. Also zum Beispiel haben wir die sofort genutzt, um unseren Recruitern ein Tool zu geben, mit dem sie mit einem Klick eine Jobbeschreibung generieren können und die nicht mehr sich selber quasi ausdenken müssen. Oder ich kann Bewerbern dabei helfen, ein Anschreiben zu verfassen oder sich auf ein Interview vorzubereiten. Oder wir nutzen es auch dazu, um zum Beispiel die Marketing-Anzeigen dort eine hohe Anzahl an Variationen zu erstellen, die wir dann testen können. Also da gibt es plötzlich ganz neue Lösungen, die wir auch sofort genutzt haben sozusagen. Und dann gibt es noch 1-2 Themen, an denen wir noch arbeiten, aber die sind noch vertraulich, wo wir glauben, dass das durchaus auch den ganzen Markt und die ganze Art, wie Menschen Jobs suchen und finden, doch noch disrupten könnte in den nächsten Jahren.
Wie ist das denn eigentlich überhaupt bei euch selber? Also anderes Thema jetzt, weg von der Technologie hin zum Unternehmen HeyJobs. Ihr sitzt in Berlin mit, glaube ich, dem Hauptteil der Mannschaft. Ich weiß es aber gar nicht genau. Oder habt ihr Entwicklungen irgendwie ausgelagert? Wie ist das eigentlich bei euch?
Genau, wir haben mittlerweile 4 Standorte in Berlin, Köln, Hamburg und Wien. Wobei die Mehrzahl der MitarbeiterInnen in Berlin sitzt. Inklusive der gesamten Entwicklung. Also wir haben nichts outgesourced, sondern wir haben gesagt, den Kern unseres Produktes, den wollen wir mit wirklich exzellenten Leuten in Berlin machen. Die kommen aus der ganzen Welt, aber die haben wir quasi aus der ganzen Welt nach Berlin geholt, die besten Experten in den jeweiligen Feldern. Und in Köln und in Hamburg und in Wien sitzen vor allem kundenzentrierte MitarbeiterInnen im Bereich Vertrieb und Kundenservice. Genau.
Wenn man jetzt nach vorne schaut, was habt ihr so für Milestones bis Ende, sagen wir mal, diesen Jahres? Was gibt es da besondere Themen, an denen ihr gerade arbeitet, über die du auch sprechen darfst? Ist da irgendwas, wo du sagst, also Ende des Jahres hätte ich gern dies und das erreicht?
Das Hauptthema, an dem wir arbeiten, ist eben Reach, unser zweites Produkt. Das steht wirklich im Zentrum unserer Aktivitäten. Das andere Thema, an dem wir uns ständig weiterentwickeln wollen und auf das wir viel Fokus intern legen, weil wir wissen, wie wichtig es unseren Kundinnen ist, ist das Thema Performance. Und Performance eben nicht irgendwie Anzahl Klicks oder Anzahl Bewerbungsstarts, sondern einstellbare KandidatInnen. Und das immer besser vorhersagen zu können und das immer besser liefern zu können. Aber vielleicht auch mal einem Kunden zu sagen, weißt du, an deinem Standort brauchst du vielleicht ein halbes Jahr, bis wir 3 einstellbare KandidatInnen liefern. Und das sagen wir nicht einfach aus dem Bauch heraus, sondern weil wir das vorhersagen können. An einem anderen Standort kann ich dir sagen, wenn du hier ein Logistikzentrum aufmachst, könnten wir dir in 3 Monaten mit dem folgenden Budget die folgende Anzahl an einstellbaren KandidatInnen bringen. Und da arbeitet auch viel unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung dran, das besser zu machen, weil ich einfach glaube, das wird die Währung sein, an der in der Zukunft Unternehmen den Erfolg ihrer Recruiting-Maßnahmen und ihrer Recruiting-Partner auch messen werden. Ich muss sagen, da ist, glaube ich, Gero, seit wir das erste Mal gesprochen haben, hatten wir, glaube ich, drüber gesprochen, wie wenig noch gemessen wird in den deutschen Recruiting-Abteilungen, Recruiting-KPIs. Ich nehme wahr, dass es gerade in großen Unternehmen einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht hat und dass immer besser verstanden wird, was ist hier meine Cost per Application, was ist hier meine Cost per Hire, dass da die unterschiedlichen Kanäle verglichen werden und dass das für uns auch immer sehr, sehr großer Rückenwind für unsere Lösung ist.
Ja, das ist nämlich genauso wahr. Wie ist das denn eigentlich sozusagen, wenn man als Recruiterin mit euch arbeitet, dann werdet ihr Dashboards auch zur Verfügung stellen. Also wie ist die Performance? Wie ist das? Was kann man bei euch da machen oder sehen? So ganz high level erstmal. Ich glaube, da könnte man eine eigene Folge drüber machen. Aber für diejenigen, die sich jetzt denken, oh, das hört sich alles ganz spannend an, Was bietet ihr RecruiterInnen da?
Genau, also RecruiterInnen loggen sich quasi in unserem Tool ein, sagen, wen sie brauchen. Das ist der wichtigste Input. Und zwar zu sagen, ich suche diese Qualifikation an diesem Standort mit diesen Bedingungen. So sieht mein idealer GoldkandidatIn aus. Und davon brauche ich entweder nur einen, aber vielleicht brauche ich davon ja auch 5 oder 10 Menschen. Und auch basierend auf diesen Inputs gibt es dann von uns zunächst einmal eine Budgetempfehlung und quasi einen Performance Forecast, dass wir sagen, okay, für das Budget könnten wir wahrscheinlich so und so viel einstellbare KandidatInnen liefern. Dann beginnt die Kampagne zu laufen. Die KandidatInnen werden an den oder die Recruiterin weitergegeben. Und dann kann man in einem Dashboard nachvollziehen, wie viel Budget habe ich investiert, wie viele Menschen haben diese Anzeige gesehen, wie viele haben geklickt, wie viel haben eine Bewerbung begonnen, wie viel haben eine Bewerbung abgeschlossen und wie viel waren dann am Ende auch GoldkandidatInnen, die genau meine Anforderungen erfüllen. Und dann kann man sich natürlich auch die Kosten davon jeweils ausrechnen. Warum ich glaube, warum das Dashboard auch wichtig ist, ist, weil wir kommen ja aus dem Online-Marketing und da schaut man sich immer etwas an, das nennt man Conversion Rate. Also wie viel Prozent derer, die zum Beispiel die Anzeige sehen, bewerben sich dann auch. Kann man auch Bewerbungsquote nennen, glaube ich. Und wenn die zum Beispiel, sagen wir mal, es schauen sich ganz viele Menschen die Anzeige an, aber niemand beginnt mit der Bewerbung, dann sagen wir, muss es irgendein Problem mit dem Job geben, mit dem Jobprodukt. Das scheint nicht attraktiv zu sein. Wenn aber zum Beispiel ganz viele Menschen die Bewerbung beginnen, aber fast kein Goldkandidat ist dabei, dann haben wir irgendwo eher ein Problem mit den Qualifikationen. Dann muss man als Unternehmen vielleicht nochmal in sich gehen und sagen, muss ich wirklich den Führerschein als Auswahl, als Knockout-Kriterium haben? Oder könnte ich nicht vielleicht intern einen Führerschein-Ausbildung anbieten sozusagen und diese ganzen Kandidatinnen, die unbedingt bei mir arbeiten wollen, doch einstellen? Und ich glaube, dieses Feedback ist ganz wichtig, sowohl für die Recruiting-Abteilung, aber dann auch für die Fachbereiche, um zurückzugehen als Recruiter und datengetrieben zu sagen, ich könnte dir schon doppelt so viele Einstellungen liefern. Dafür musst du lieber Fachbereich, aber etwas an entweder dein Paket ändern, deine Anforderungen runterschrauben. Ja, ich glaube, das sind die Diskussionen, die in Unternehmen in den nächsten Jahren auch noch ja ganz verstärkt passieren müssen.
Glaube ich auch. Jetzt seid ihr von HeyJobs ja ein ganz klarer ja, HR-Tech-Player, so würde ich euch beschreiben eigentlich. Stichwort Beratung, das ist, geht vielleicht ein bisschen gegen das Geschäftsmodell, ne? Aber eigentlich schreit es danach. Also ich glaube nämlich, dass viele RecruiterInnen eigentlich jemanden an der Hand haben müssen, der das alles so übersetzt und erklärt, okay, versuch mal dies, versuch mal das. Macht ihr das? Ich vermute mal, ihr versucht das eher zu vermeiden, ne?
Nee, also wir versuchen ganz viel zu beraten, unser Wissen zu teilen und Weiterbildung zu betreiben. Wir monetarisieren es einfach nicht. Also wir nehmen dafür kein Geld, sondern das ist quasi Teil der Leistung, wenn man bei HeyJobs Kunde wird, dass man einen Account Manager an der Seite hat, der sich eben damit auskennt, der so ein Dashboard auswerten kann, der Tipps geben kann oder auch unser Marketing-Team macht, glaube ich, zweiwöchentlich Seminare, Webinare und versucht wirklich so viel Wissen, wie es geht, weiterzugeben. Aber wir haben quasi keine Beratungssparte. Hast du das, Gero? Ich glaube, oder?
Ja, wir haben das schon, genau. Bei uns aber eher in der Agentur, ne? Also in dem genau. HR-Tech-Business versuchen wir das natürlich auch möglichst schmal zu halten an der Stelle. Anderes ja. Thema, könnte man eine ganze Folge zu aufnehmen, glaube ich, wie man den Markt sozusagen weiter aufschlauen kann gemeinsam. Anlässlich der fortgeschrittenen Zeit schon die letzte Frage heute von mir. Stichwort Inspiration. Also Saatkorn hat den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt's irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat, was dich zum Nachdenken gebracht hat oder gesagt hast, oh Donnerwetter, das war spannend. Kann sein, vielleicht ein Gespräch oder ja im Team irgendwas oder was gelesen, gehört, gesehen?
Ja, vielleicht eine zweischneidige Antwort. Wie du schon gesagt hast, ich habe auf LinkedIn auch immer mal Perspektiven zum Arbeitsmarkt geteilt. Und das, was mir Sorgen macht, ist der demografische Wandel über die nächsten Jahre, der uns als Gesellschaft in Deutschland extrem beschäftigen wird. Es wird viel weniger Arbeitskräfte geben und die arbeiten müssen deutlich produktiver werden. Und da ist das, was ich merke, wenn ich mit Freunden spreche aus der Schulzeit zum Beispiel, die nicht in Tech-Unternehmen arbeiten, wie viel Unterschied noch in den Arbeitsweisen ist zwischen, ich sag mal, Nicht-Tech-Unternehmen und Tech-Unternehmen, was das Thema Tooling, Automatisierung, der Einsatz von Software as a Service sozusagen letztlich angeht. Und ganz oft erwische ich mich dabei, denen dann Links zu schicken zu Tools, die wir bei HeyJobs schon länger nutzen, sei das jetzt ein Trello, sei das ein Zapier, was APIs zwischen zwei Systemen einfach verbindet. Ich glaube, die Softwarewelt ist so viel besser geworden und man muss so viel weniger technisches Verständnis haben, um diese Tools zu nutzen, dass ich nur jedem ans Herz legen kann, wenn man Offline-Prozesse hat, wenn man Prozesse hat, die einen nerven, mal zu überlegen, gibt's da nicht Tools am Markt, die das lösen können. Ich würde es auch nicht selber programmieren. Ich würde mir einfach das nehmen, was es da gibt. Da gibt es mittlerweile einfach sehr, sehr viel Sachen, die einen produktiver machen.
Super Tipp ist was wir gerade auch selbst bei unserer eigenen Arbeitsweise versuchen. Also wirklich zu schauen, was lässt sich toolbasiert eigentlich abdecken. Lieber Marius, war wie immer spannend, hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Danke, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Wir werden das sicherlich
irgendwann sehr gerne
wiederholen. Bis dahin weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg mit und bei HeyJob.
Vielen lieben Dank, Gero. Dir auch. Alles Gute.
So, das war's mit dieser Saatkorn-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech, Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, coole Gäste, coole Keynotes, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt's ab sofort. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und gleichfalls in den Shownotes findest du auch den Link für den Saatkorn Newsletter. Jeden Sonntag gibt's da die volle Packung Recruiting, Retention und HR Tech. Das Ganze natürlich kostenlos, gespickt mit allem Content, mit Podcasts und oft auch mit Verlosungsaktionen. Und auch den Link gibt's in den Shownotes. Und jetzt ist das Werbeprogramm auch vorbei und ich sage einfach bis bald.